Nahrung für die Planeten. Das in den Horizont verschwundene Sonne nahm die letzten Lichtreflexe mit sich. Ein heißer Sommersonntag kündigte eine ruhige Nacht an und der wolkenlose Himmel enthüllte schließlich einige helle Sterne. Anna breitete ihre Arme aus und machte es sich bequem im Gras, während sie träumerisch und ernst in den Himmel blickte. Ihr Blick war unfokussiert und richtete sich gleichzeitig auf hunderte leuchtender Punkte. Es war nicht klar, ob die Sterne immer wieder aufflammten von Moment zu Moment oder ob es eine Täuschung war. Doch je länger sie das himmlische Gewölbe betrachtete, desto mehr funkelnde Punkte wurden sichtbar. Nach ein paar Minuten sprach das Mädchen mit leisem Entzücken aus.
Hast du jemals vermutet, dass so etwas möglich ist? Konntest du dir vorstellen, dass alles so durchdacht und kompliziert angelegt sein könnte?
Ihre Worte richteten sich an Alexander. Der Mann saß im Gras, kaute nachdenklich an einem weichen Halm und blickte nach oben. Seine breite Orange-Kapuze war ihm in den Nacken gerutscht und enthüllte kurze, ordentlich geschnittene, blonde Haare.
Natürlich habe ich das vermutet. Genau so, wie du es jetzt tust, habe ich nach oben geschaut und geahnt,
sagte er mit einem Lächeln und fügte nach einer kurzen Pause hinzu.
Aber natürlich, als ich den Meister traf und erfuhr, wie genau es funktioniert, stellten sich all meine Vermutungen als kindliches Geplapper heraus.
Das Mädchen schloss die Augen und stellte sich das Antlitz des Hüters des Wissens vor. Sofort erschien ein sanfter Ausdruck der Gnade und Freude auf ihrem Gesicht. Das Treffen mit dem Meister, der ihr und den anderen Schülern nach und nach neue Horizonte des großen Wissens eröffnete, hatte ihr Leben völlig verändert.
Heute, als der Meister über den Einfluss der Planeten auf uns und unsere Interaktion mit den kosmischen Körpern sprach, lief es mir kalt den Rücken herunter. Ich habe Antworten auf viele Fragen erhalten, die mich lange gequält hatten. Aber ich hätte nie selbst daran gedacht, sie im Zusammenhang mit dem Kosmos zu suchen,
teilte Anna ihre Eindrücke weiter. Alexander hörte schweigend zu. Er war der Schule beigetreten, lange bevor Anna ihre Schülerin wurde. Der Mann lächelte selig, als er sich an seine eigenen Schauer erinnerte, die jedes Mal über ihn kamen, wenn er in der mächtigen Sphäre reiner, heller Energie neben dem Hüter des Wissens stand. Unterdessen setzte das Mädchen ihre Überlegungen fort.
Interessant, ob die dunklen Wesenheiten in ihrer großen Vielfalt, die den Menschen bedrängen, auch eine Wirkung der Planeten sind? Oder vielleicht sind sie Kreationen des Mondes, der Nahrung benötigt? Oder vielleicht die negativen Aspekte verschiedener Planeten?
Sinnierte das Mädchen weiter.
Der Meister sagte, dass sie den Menschen zu negativen Emotionen provozieren können, um sich zu ernähren. Aber was denkst du? Könnten die Planeten vielleicht sogar ganze menschliche Zivilisationen speziell für ihre Ernährung züchten?
Gute Frage,
antwortete Alexander, während er seinen Blick wieder gen Himmel richtete. Dann fügte er ironisch hinzu.
Hier leben wir auf der Erde, stellen uns vor, wir wären wer weiß was, aber in Wirklichkeit sind wir vielleicht nur frisch gekeimte Zwiebeln auf jemandes großem Fensterbrett? Das ist genau die richtige Frage, die du jetzt stellen solltest.
Die Schüler hörten das Signal, das das Ende der Pause ankündigte. Sie schüttelten die Grashalme ab und eilten zurück in die gemütliche Laube, um die Begegnung mit dem Hüter des Wissens fortzusetzen und die drängende Frage zu stellen. Wenige Minuten später, als sich Anna und Alexander einer Gruppe anderer Schüler angeschlossen hatten, lauschten sie schon den Worten des Meisters, der mit unvergleichlicher Energie und Kunstfertigkeit die Wahrheit vor ihnen entfaltete.
So ist es,
erklärte der Weise mit sanfter, fürsorglicher Stimme.
Genauso wie wir Vieh züchten, zum Beispiel Schafe oder Kühe, züchten die Planeten uns hier auf der Erde und erhalten von den Menschen bestimmte Energien.
Bei diesen Worten blickte Anna mit glänzenden Augen bedeutungsvoll zu Alexander, zufrieden mit ihren Überlegungen.
Die Planeten erhalten diese Energien,
fuhr der Hüter des Wissens fort.
Dafür wurden wir hier auf der Erde gezüchtet. Jedoch hat der Mensch im Gegensatz zur Kuh Intellekt und somit die Möglichkeit der Wahl. Ein kluger Mensch könnte sich fragen, warum sollte ich geführt werden? Ich möchte aus dem Kreis dieser Einflüsse austreten und werde sie nicht mit mir selbst füttern. Genug, ich werde sie nicht füttern. Ich werde mich von ihrem Einfluss befreien. So könnte ein kluger Mensch nachdenken und entscheiden. Aber das ist nicht so einfach, denn uns ist der Negativismus inhärent. Den Menschen wurden negative Emotionen eingebaut, allerlei Prägungen und Zombie-Programme gegeben.
Heißt das, um die Planeten nicht zu füttern, müssen wir uns vom Negativen befreien?
Fragte die scharfsinnige Schülerin Milena.
Genau,
bestätigte der Große.
Wir müssen uns von negativen Emotionen, Zombie-Programmen, schlechten Überzeugungen und Groll befreien. Aber das ist schwierig,
wiederholte der Weise und machte eine betonte Pause.
Menschen wollen sich nicht von negativen Emotionen befreien. Sie sind ihnen teuer, sie klammern sich an sie und glauben, ohne sie nicht existieren zu können. Deshalb bleiben Menschen weiterhin Nahrung für die Planeten.
Nachdem sie dieses erstaunliche Wissen aufgenommen hatte, entwickelte Anna ihre Frage weiter.
Lieber Meister, aber wenn es auf anderen Planeten keine Zivilisation gibt, woher nehmen sie dann die Energie zum Existieren? Oder denken wir nur, dass es dort keine gibt und in Wirklichkeit gibt es viele Zivilisationen?
Der Weise blickte seine neugierige Schülerin wohlwollend an und klärte auf:
Es gibt dort anorganische Wesen. Es gibt Geister. Wissenschaftler mögen behaupten, dass es dort keine biologische Lebensform als solche gibt. Aber ein anderes, anorganisches Leben existiert definitiv dort. Es gibt verschiedene Geister. Es gibt unterschiedliche Wesen. Sie sind nicht wie wir, aber auch sie geben eine Art von Energie ab, die ebenfalls von jemandem absorbiert wird.
Diese ungewöhnliche Information benötigte Zeit, um verarbeitet zu werden. Die Schüler tauschten verwirrte Blicke aus und entwickelten neue Fragen. Ein Mädchen namens Veronika hob vorsichtig die Hand. Es schien, als sei ihr Gedanke noch nicht vollständig geformt, aber sie wollte keine Sekunde verlieren, um Neues zu lernen.
Großer, wenn wir erhabene Emotionen erleben, bedeutet das, dass wir aufhören, die Planeten zu ernähren?
Veronika sprach langsam, formulierte ihre Frage unterwegs und plötzlich entstand aus dieser Idee eine neue.
Heißt das, dass wir etwas anderes zu ernähren beginnen? Irgendjemand muss diese Energie doch aufnehmen, oder? Bedeutet das, dass wir Engel und höhere Kräfte füttern?
Das Mädchen strahlte.
Sie helfen uns und wir unterstützen sie mit unserer Energie, nicht wahr?
Ja,
antwortete der Meister erfreut auf den begeisterten Blick der klugen Veronika mit einer zustimmenden Geste.
Wenn sich zum Beispiel jemand dem kreativen Schaffen widmet, dann wird er bereits von der Sonne mit kreativer Energie, mit seinem Kreativsein, genährt. Und wenn erhabene Emotionen entstehen, dann wird das schon das Zentrum der Galaxie ernährt. Das bedeutet, dass der Mensch in diesem Moment so erleuchtet ist, dass er das Zentrum der Galaxie erreicht hat. Daher stehen wir unter höheren Einflüssen, die näher am Absoluten sind. Je näher der Einfluss am Absoluten, desto wohlwollender ist er für uns und desto besser ist er für uns. Deshalb sollten wir versuchen, uns unter die höchsten Einflüsse zu stellen und niedrige negative Einflüsse zu vermeiden.
Der nächste Fragesteller war David. Der großgewachsene Mann mit braunen Augen saß auf dem Boden, die Beine gekreuzt und strahlte völlige Gelassenheit aus. Es schien, als würde er den Buddha selbst imitieren. Seine Bewegungen waren geschmeidig und seine Stimme sicher. Als er mit einem ausgeprägten kaukasischen Akzent zu sprechen begann, war seine Rede von tiefer Achtung und Liebe zum Hüter des Wissens durchdrungen.
Weisester Meister, wir sprechen heute viel über die Planeten, aber ich habe eine Frage zu den Sternen. Was ist ihr Zweck? Wie beeinflussen die Sterne uns?
Du hast eine wichtige Frage für uns alle gestellt, David,
erwiderte der Meister und zog die Aufmerksamkeit einiger Schüler auf sich, die tief in Gedanken versunken waren. Und er lag nicht falsch. Die Schüler schienen wie aus einem leichten Vergessen wieder aufzutauchen und fokussierten sich auf die Stimme des Hüters des Wissens, während sie ihm direkt in die Augen blickten. Nachdem er von ihren Gesichtern das Signal Empfangen abgelesen hatte, lächelte der Meister freundlich und antwortete auf Davids Frage.
Ja, auch die Sterne beeinflussen uns, aber da die Planeten uns näher sind, ist ihr Einfluss stärker. Der uns nächste Stern ist die Sonne. Ihr Einfluss auf den Menschen hängt stark von der Entwicklungsstufe seiner Seele und seiner individuellen Empfänglichkeit ab. Wenn zum Beispiel die Seele auf einer niedrigen Entwicklungsstufe steht, wirkt die Sonne ähnlich wie ein Planet. Aber wenn ein Mensch auf einer höheren Stufe steht, dann manifestiert sich die Sonne bereits als Stern. Also, ja, die Sterne beeinflussen uns, aber da sie weiter entfernt sind, ist ihr Einfluss schwächer, nicht so ausgeprägt. Um den Einfluss der Sterne zu spüren, muss man sich speziell darauf einstellen, es wünschen, empfänglich sein und bereit, dieses Signal aufzufangen, ähnlich wie ein Solarpanel. Man muss auch verstehen, dass ihr Einfluss durch die Planeten vermittelt wird. Wenn die Position eines Sterns mit der Position eines unserer Planeten im Horoskop übereinstimmt, dann wird dieser Stern durch diesen Planeten als Leiter auf uns wirken.
Darf ich noch etwas über den Mond fragen? Beeinflusst der Mond uns auch besonders, Meister? Ich habe bei Globa gelesen, dass abhängig vom Mondtag und vom Mondviertel, in dem eine Person geboren wird, das Alter der Seele einer Person bestimmt wird. Das heißt, je voller der Mond an diesem Tag, desto weiser und älter ist die Seele, stimmt das? Es hieß, dass zuerst Seelen geboren werden, die gerade erst verkörpert sind. Und im vierten Stadium die Weisesten.
Ja, das stimmt auch. Einer der wichtigsten Faktoren ist, in welchem Mondviertel wir geboren wurden. Aber der Mensch lebt nicht allein vom Mond. Daher gibt es noch viele andere Faktoren, die dies bestimmen können.
David verneigte sich vor dem Weisen, behielt dabei seine aufrechte Haltung und unerschütterliche Gelassenheit bei. Er hatte lange von dem Hüter des Wissens gelernt und bemühte sich täglich, seine Fähigkeit zur hohen Konzentration zu üben. Aus einer Ecke der Laube erklang die sanfte Stimme einer jungen Schülerin. Es war ein schlankes Mädchen mit heller Haut und schönen lockigen Haaren. Ihre kunstvoll geformten schwarzen Augenbrauen auf der zarten Haut betonten ihre grünen Chrysolithaugen. Alle Zuhörer waren zunächst von der Anmut der jungen Schülerin bezaubert, richteten dann aber ihre Aufmerksamkeit auf den Inhalt ihrer Frage.
Lieber Meister, ich habe darüber nachgedacht, dass gemäß den Gesetzen der Natur eine Art Nahrungskette dieser Energie bestehen muss. Einfach ausgedrückt, in der Natur frisst stets der Stärkere den Schwächeren. Wenn die Planeten sich von der Energie der Menschen oder Geister ernähren, wer ernährt sich dann von der Energie der Planeten und Sterne? Gibt es jemanden höher in dieser Hierarchie?
Du hast einen richtigen Gedankengang gewählt, Diana,
sprach der Hüter sanft mit der Schülerin, während er die Sensibilität und Leichtigkeit ihres energetischen Feldes scannte.
Ja, über die Planeten hinaus ernähren sich die Sterne, und die Sterne wiederum nähren die Zentren der Galaxien. Das kann man sogar buchstäblich sehen. Stell dir das typische Bild einer Galaxie vor. Im Zentrum jeder Galaxie befindet sich immer ein riesiges schwarzes Loch. Um dieses Loch herum sind die Sterne konzentriert. Wie ein großer Trichter zieht das schwarze Loch sie an sich und verschlingt sie. Dorthin fliegen die Sterne und erfüllen so ihre Hauptbestimmung in der Galaxie. Dein Beispiel der Naturgesetze ist in diesem Fall völlig gerechtfertigt,
wandte sich der Weise an die Worte der Schülerin und ermutigte sie mit einer Spur hochgeschätzter Aufmerksamkeit.
Etwas Größeres, Umfangreicheres ernährt sich von etwas Schwächerem, weniger Umfangreichem. Deshalb fressen sich alle in diesem Universum gegenseitig, aber wir müssen wissen und regulieren, wen wir füttern, Engel oder Dämonen.
Die Worte des Meisters setzten erneut eine Reihe von Denkprozessen in den Köpfen der Versammelten in Gang. Manche rieben nachdenklich den Hinterkopf. Einige Schüler machten Notizen und blickten nun sinnend in ihre Notizbücher. In diesem Moment erschien jedem das Bild einer galaktischen Nahrungskette. Einer der Schüler assoziierte ein schwarzes Loch mit einem riesigen Blauwal, der langsam durch die Weiten der Ozeantiefen schwamm und kleinen Plankton verschlang. Der Wal öffnete ab und zu sein weites Maul und zog kleine Fische mit einem großen Strom ein. Der junge Mann dachte über diese kleinen Fischchen nach. War es ihnen wohl furchteinflößend, wenn der Wasserstrudel sie in den Rachen des riesigen Meereslebewesens zog? Oder waren die Fische vielleicht vernünftiger und akzeptierten ruhig die Unvermeidlichkeit ihres Schicksals? Der Schüler zog schnell die umgekehrte Analogie zu den kosmischen Körpern und hob die Hand.
Sag mal, Großer, können Planeten negative oder positive Emotionen empfinden? Oder vielleicht haben sie einfach eine bestimmte energetische Ausstrahlung?
Ja, Kamal,
antwortete der Hüter des Wissens.
Planeten können auch verschiedene Emotionen erfahren, aber sie manifestieren sich ganz anders. Das ist eindeutig, denn wenn sie sich von solch schwachen Schwingungen ernähren, dann müssen diese Schwingungen auch in ihnen selbst vorhanden sein.
Der Blauwal in der Vorstellung des Schülers schloss sein Maul und gab einen dumpfen, aber melodischen, vibrierenden Ton von sich, als würde er die Worte des Meisters bestätigen. Dann tauchte er in die Tiefe ab, die traurigen Klänge seines Walgesangs mitnehmend. Unterdessen entwickelte sich Maxims Gedanke über die Emotionen der Planeten weiter und mündete bald in die nächste Überlegung.
Großer, aber verstehe ich es richtig, dass es dennoch unmöglich ist, den emotionalen Hintergrund des gesamten Planeten zu ändern? Denn die Planeten ernähren sich von negativen Emotionen. Deshalb gedeihen sie so lange. Auf der Erde ist nur ein kleiner Teil der Menschen fähig, erhabene Zustände zu erleben und sich vom Negativen zu lösen. Und wir gehören glücklicherweise dazu.
Hier blickte der Schüler strahlend in die Runde, als wollte er den anderen Novizen noch einmal in Erinnerung rufen. Welch unschätzbar wertvolle Erfahrung sie gewinnen, indem sie in der Nähe des großen Weisen und solch erleuchteter Menschen sind. Alle erfassten diese Welle der Einheit. Die Brust füllte sich mit einem Seufzer echter Freude und die Blicke richteten sich auf den Hüter des Wissens. Der Weise nahm diese starke, erhabene Emotion wahr und sandte einen großen Fluss heller Energie in den Saal. Dieser stille Austausch von Schwingungen mit dem Meister gab vielen die Kraft, das Gespräch fortzusetzen. Kamal entschied sich, weiterzumachen.
Wie Gurdjieff und Uspensky schrieben, es gibt nicht genug Gold für alle. Großes spirituelles Wissen ist nicht allen zugänglich. Deshalb ist es wohl nicht notwendig, zu versuchen, alle Menschen glücklich und erleuchtet zu machen, oder? Manchmal erlebe ich solch erhabene Zustände, dass ich mir wünsche, alle würden dieses Wissen verstehen und der ganze Planet würde zu einem blühenden Paradies. Aber das ist unmöglich. Deshalb sollten wir nicht danach streben. Deshalb wählen wir nur die hellsten Seelen aus allen aus. Denke ich richtig, Meister?
Kamals Rede war sehr emotional. Daher ließ der Hüter des Wissens eine kleine Pause, bevor er zu sprechen begann, und gab dem Schüler die Gelegenheit, durchzuatmen und sich auf die Annahme der Antwort einzustellen.
Ja, nicht jeder möchte die Wahrheit verstehen. Nicht jeder strebt danach. Ein großer Teil der Welt besteht aus einer sinnlosen grauen Masse. In den Liedern von Jegor Letow von der Band Gradstanskaja Oborona wird dieser Gedanke sehr gut vermittelt.
In den Köpfen einiger Zuhörer blitzte sofort eine Zeile aus einem bekannten Lied auf. Die Plastikwelt hat gesiegt. Das Modell erwies sich als stärker. Eine leichte Schleier der Traurigkeit legte sich kurz über ihre Gesichter. Aber die folgenden Worte des Hüters lösten den Nebel allmählich auf.
Deswegen nimmt die graue Masse einen großen Raum ein. Das sind die Seelen der Menschen, die erst kürzlich von Flöhen wiedergeboren wurden. Ihre Seele ist noch unterentwickelt, daher interessieren sie sich nicht für spirituelles Wissen. Und der Gramm an Wissen, der ihnen zukommt, wird nicht angenommen und abgelehnt. Ich habe lange versucht, solche Menschen zu erreichen. Zum Beispiel meinen eigenen Bruder oder meine unvernünftigen Verwandten. Ich versuchte, ihnen zu erklären, wie man richtig lebt, aber sie hörten mir nicht zu. Sie lehnten das Wissen ab, das ich ihnen gab. Aber die Wahrheit ist, dass kluge Menschen, die sich entwickeln wollen, diesen Anteil an Wissen, den die Flöhe ablehnen, für sich beanspruchen. Sie nehmen es für sich, weil die anderen es ablehnen, nichts hören und aufnehmen wollen. Deshalb bekommt jeder kluge Mensch viel Wissen und diese Energie, die ausreicht, um sich in einen Engel zu verwandeln.
Die entschlossene und aktive junge Frau namens Lilia hob energisch die Hand.
Meister, darf ich nachfragen?
Fragte sie mit klingender Stimme.
Können Planeten untergehen, wenn alle Menschen nach Erleuchtung und erhabenen Emotionen streben? Denn wenn es auf der Erde keine negativen Emotionen mehr gäbe, hätten die Planeten nichts mehr zu fressen und würden anfangen, sich aufzulösen?
Der Hüter des Wissens blickte die Schülerin warm an und ihre hitzige Energie beruhigte sich und kam unter dem gleichmütigen Blick des Weisen ins Gleichgewicht.
Ja, natürlich,
antwortete er.
Jeder Planet hat seine Zeit. Früher oder später gehen alle Planeten zugrunde. Aber lasst uns darüber nachdenken.
Näherte sich der Meister den Schülern, als ob er die Distanz für ein besseres Verständnis seiner Worte verringern wollte.
Wenn niemand negative Emotionen erleben würde, würden die Planeten zu hungern beginnen, was sicherlich zu ihrem Zerfall führen würde. Aber ist das möglich? Es geschieht nicht, dass alle plötzlich klug werden, daher finden die Planeten immer Nahrung. Die Erde ist ein Ort für niedere Seelen. Höhere Seelen haben sich bereits in Engel verwandelt und leben in einer subtilen Ebene weiter. Aber diejenigen, die am Anfang ihrer Entwicklung stehen, die wir scherzhaft als Flöhe bezeichnen, sie verkörpern sich im Leben auf der Erde. Das sind die niederen Seelen, und sie haben noch nicht die höchste Entwicklung erreicht. Daher können sie nichts außer negativen Emotionen kultivieren. Natürlich schleicht sich ab und zu etwas Lichtvolles ein, aber überwiegend herrscht um sie herum Negativität. Daher wird immer Nahrung für die Planeten gefunden.
Lilia verneigte sich vor dem großen Hüter, dankbar und zugleich über seine Worte nachdenkend. Das heutige Thema des Gesprächs war ziemlich komplex und die Novizen waren besonders von der Neuheit des erhaltenen Wissens begeistert. Ihre Fragen wurden zunehmend tiefer und ihre Ideen und Gedanken verwandelten sich in ungewöhnliche Formen, die manchmal sogar den Meister überraschten. Dabei gab es keine Frage, auf die der Hüter des Wissens nicht die Worte der Wahrheit übermitteln konnte. Darin lag seine unbestreitbare Genialität und seine Macht.
Großer, kann man diese gesamte Nahrungskette in Wasserstoffe übersetzen?
Erhob sich Michael von seinem Platz. Ein kleinwüchsiger, reifer Mann mit einer auffälligen Glatze. Michael hatte alle Bücher gelesen, die vom Hüter des Wissens geschrieben wurden, sowie eine gute Hälfte der Literatur, die der Meister zum Lesen empfohlen hatte. Mit seinem ausgezeichneten Gedächtnis stellte der Schüler geschickt Verbindungen zwischen verschiedenen Wissensbereichen her. Und die von ihm gestellte Frage war ebenfalls das Ergebnis der Integration mehrerer bereits studierter und assimilierter Themen.
Meister, kann man diese gesamte Nahrungskette in Wasserstoffe übersetzen?
Fragte der Mann vorsichtig, als ob er einen neuen, ungewöhnlichen Ansatz zum Diskussionsthema ausprobte.
Wir ernähren uns von Nahrung, H768, aber die Planeten benötigen doch eine subtilere Energie. Wovon ernähren sie sich, wenn man es in Wasserstoffe übersetzt? Unser Biofeld, H96, oder vielleicht Emotionen, also H24? Ich denke richtig, dass die Planeten als subtilere Materien subtilere Energie zum Nähren benötigen? Schließlich transformieren sie auch in subtile Energien oder bestehen sie hauptsächlich aus dem, womit sie sich nähren?
Der Hüter des Wissens lobte den Schüler für das ausgezeichnete Verständnis des Materials über den Wasserstoffbaum und begann mit der Erklärung.
Ja, sie ernähren sich von unseren Emotionen, Gedanken, das heißt Wasserstoffen 48, 24 und 12. H12 wird während der Orgasmen freigesetzt. Daher sollte man sie nicht erleben, um den Planeten keine Nahrung zur Unterstützung zu geben. Man sollte Energie sammeln und auf erhabene Emotionen richten, statt sie dumm zu verschwenden und den Planeten eine weitere kalorienreiche Mahlzeit zu bieten. Von all diesen Dingen ernähren sich die Planeten. Das menschliche Biofeld, H96, gehört ebenfalls zu ihrer Nahrung. Wir müssen uns daran erinnern, dass unsere Gedanken, Eindrücke und Emotionen, die zu den niedrigeren Kategorien zählen, alles Nahrung für die himmlischen Körper sind. Aber sie transformieren diese Energie nicht weiter. Sie können nicht, wie der Mensch, grobe Nahrung verdauen und subtile Energie produzieren. Sie haben keinen solchen Mechanismus. Daher absorbieren die Planeten nur die Energie, die lebende Wesen freisetzen, und danach geht diese Nahrung nirgendwo hin.
Danke, Weisester, damit haben wir das geklärt,
resümierte Michael seine Untersuchungen in der Nahrungskette der Planeten. Er gab das Wort an Violetta weiter, die schon mehrmals versucht hatte, eine Frage zu stellen, aber wartete, bis die anderen Schüler die Diskussion über den planetarischen Energieaustausch beendet hatten.
Großer Meister, ich habe einige Gedanken zur Entwicklung der Planeten. Jeder von ihnen strebt danach, eine Sonne zu werden, ist das so? Jeder Planet muss allmählich sein Niveau erhöhen. Aber worauf basiert ihre Entwicklung? Der Mensch entwickelt sich zum Beispiel durch Erleuchtung, gewisse Erkenntnisse, den Verzicht auf falsche Persönlichkeiten. Aber wie ist es bei den Planeten? Was müssen sie tun, um letztendlich eine Sonne zu werden? Was muss geschehen?
Der Hüter schenkte der besonnenen Schülerin einen sorgsamen, fürsorglichen Blick und beeilte sich, ihre Neugier zu stillen.
Zunächst muss man verstehen, dass der Planet eine primäre Funktion hat,
begann er zu erzählen.
Ein Planet versucht, bestimmte Prozesse auf der Erde zu leiten, sie zu kontrollieren. Wenn er mit dieser Funktion gut zurechtkommt, dann erhält er die verdiente Beförderung.
Alles wie bei den Menschen,
bemerkte das Mädchen, lächelnd zu den anderen Schülern gewandt.
So ist es,
stimmte ihr Meister zu.
Wenn ein Planet seine Aufgaben erfolgreich erfüllt, wird er zu einer Sonne. Genau wie jeder Mensch, der seine Funktion gut erfüllt, sich einem Engel nähert und zu einem wird.
Wenn man mit nichts zurechtkommt, bleibt man wie ein Käfer,
seufzte Violetta mitfühlend, offensichtlich den konkreten, ihr gut bekannten Bild eines Käfers vor Augen.
Ja,
lächelte der Weise.
Dann bleibt der Mensch im physischen Körper.
Bedeutet das, dass Planeten sich nicht physisch, sondern auf einer spirituellen Ebene entwickeln?
Mischte sich ein anderer Schüler ein.
Also, wenn wir sagen, dass Venus sich in eine Sonne verwandelt hat, bedeutet das nicht, dass sie Strahlen bekommen hat und in hellstem Licht leuchtet. Es bedeutet, dass der Geist der Venus einfach in ein höheres Wesen übergeht, in einen Stern. Reden wir also von der Seele?
Hermann war selbst überrascht von seiner Schlussfolgerung und schaute den Meister mit großen Augen an, in Erwartung von Kommentaren zu dieser Entdeckung. Der Meister freute sich über Hermanns fortschrittliches Denken und bestätigte:
Ja, die Seele des Planeten verkörpert sich auf der nächsten Ebene als Stern, geht in die Sonne über. Physisch kann sie untergehen. Zum Beispiel könnte sie mit einem anderen Planeten zusammenstoßen, zerstört werden, wie Phaeton. Aber dabei bleibt ihre Seele immer erhalten. Und wenn die Seele des Planeten genügend entwickelt ist, dann siedelt sie in die Sonne oder andere Sterne über.
Der akribische Arier beschloss, die Worte des Weisen an einem Beispiel zu veranschaulichen.
Das heißt, Hüter, dass Jupiter in seiner Entwicklungsstufe am nächsten daran ist, in eine Sonne überzugehen. Jupiter hat die meisten Monde, das heißt, er ist bereits gut geformt und organisiert, im Vergleich zum Beispiel zu Merkur, der gar nichts hat. Also ist der Geist Jupiters weiterentwickelt als der Geist Merkurs und er wird schneller in eine Sonne verwandelt?
Richtig gedacht, Herr Mann. Tatsächlich. Da Jupiter größer ist, eine größere Masse und mehr Monde hat, ist er der Sonne näher. Und der Mond, da er noch nur ein Mond der Erde ist, er ist noch klein, unterentwickelt. Deshalb ist er weiter davon entfernt, eine Sonne zu werden.
Dieses erstaunliche Wissen konnte nicht anders, als eine Fülle neuer Fragen hervorzurufen. Die Schüler bewegten sich mit Erstaunen und Begeisterung weiter in ihren Forschungen voran, griffen die Gedanken der anderen auf, ergänzten und entwickelten sie weiter und bildeten ein gemeinsames Verständnis über die Phasen der Verteilung kosmischer Energien.
Darf ich fragen?
Fuhr Milena fort, Hermanns Gedanken aufgreifend. Ihre Wangen waren vor Interesse und Aufregung leicht gerötet. In ihren Augen las man brennendes Interesse und sie zögerte nicht fortzufahren.
Meister, wenn ein Planet den Höhepunkt seiner Entwicklung erreicht hat, nachdem er zu einer Sonne oder weiter zu einem anderen Stern geworden ist, in welchem Moment sollte diese Energie dann in den menschlichen Körper zurückkehren, um ihn zur Erleuchtung zu führen? Oder habe ich diesen Prozess falsch verstanden? Mir scheint, es gibt zwei Szenarien der Entwicklung. Zum Beispiel erreicht eine Seele die Erleuchtung durch Planeten und die Sonne auf einem langen Weg, während eine andere im physischen Körper alles tut, um zur Wahrheit zu gelangen und nicht mehr in den physischen Körper zurückzukehren, um sich mit Gott zu verschmelzen. Wie läuft das alles ab? Erzähle uns das bitte.
Der Hüter des Wissens liebte es sehr, wenn die Schüler ihre Vermutungen anstellten und Hypothesen aufbauten. Das trainierte die Flexibilität des Denkens und förderte die Fantasie. Aufmerksam und mit Vergnügen hörte er Milena zu und korrigierte sanft ihre Gedanken.
Es gibt viele selbstentwickelnde Wesen, nicht nur Menschen. Das könnten irgendwelche grünen Männchen, Außerirdische, irgendein vernunftbegabtes Wesen sein. Wenn wir von einem Planeten sprechen, dann ist auch er ein vernunftbegabtes Wesen und er kann sich selbst entwickeln. Er muss dafür nicht in einem menschlichen Körper sein. Er entwickelt sich bereits auf seine eigene Weise in seinem Körper und kann auch bestimmte Höhen erreichen.
Das heißt, Sie haben kein Ziel der Erleuchtung?
Fragte Ildar nach. Der junge Mann war verlegen, weil er Milena unterbrochen hatte, die offensichtlich beabsichtigte, weitere Fragen zu stellen. Er sah das Mädchen schuldig an, aber sie deutete an, dass sie das Gleiche fragen wollte. Also fuhr Ildar fort.
Die Seele, die durch den menschlichen Körper geht, hat einen Weg zur Erleuchtung. Sie strebt danach, sich von Leiden zu befreien, sich mit Gott zu verschmelzen und nicht zurückzukehren. Und dann, vielleicht, sendet Gott unsere Seelen irgendwohin?
Nein, Ildar,
schüttelte der Weise den Kopf und begann, die richtige Interpretation seiner Worte zu erklären.
Ich sagte, jedes vernunftbegabte Wesen,
betonte der Meister diesen Satz.
Zum Beispiel ist ein Käfer kein vernunftbegabtes Wesen. Wenn ein Käfer in den Körper eines Menschen gelangt, dann kann er sich entwickeln. Wenn er in den Körper eines Außerirdischen oder irgendeines grünen Männchens gelangt, wenn er bereits ein vernunftbegabtes Wesen geworden ist, dann kann dieses Wesen sich weiterentwickeln. Aber wenn eine Seele in den Körper eines unvernünftigen Wesens gelangt, zum Beispiel einer Katze oder eines Hundes, das sind unvernünftige Wesen, dann entwickelt sie sich nicht. Eine Planet jedoch ist bereits ein vernunftbegabtes Wesen. Er hat bereits mehr Vernunft als ein Mensch. Deshalb kann sich auch ein Planet entwickeln. Er perfektioniert sich einfach anders als wir. Die Entwicklung geht anders voran. Es ist schwer für uns, diesen Prozess bildlich oder vorstellbar zu erfassen, aber die Entwicklung findet trotzdem statt. Wenn es ein denkendes Wesen ist, kann es sich auf die Transformation einstellen und versuchen, besser zu werden.
Ah, jetzt habe ich verstanden, was gemeint war. Danke für die detaillierten Erklärungen, lieber Meister.
Kaum hatte der Schüler seinen Satz beendet, als durch die offenen Fenster der Pavillon ein Luftzug hereinbrach und einige Kerzen löschte. Die Schülerinnen zuckten zusammen und der Hüter des Wissens kündigte freundlicherweise eine kurze Pause an, damit die Schüler die Fensterläden schließen, Decken für sich holen und erneut eine gemütliche Atmosphäre schaffen konnten. Die Gelegenheit nutzend, erlaubte der Hüter des Wissens, den in der Laube verbliebenen Schülern persönliche Fragen zu stellen. Solche Fragen hatten die Schüler immer, denn die kostbaren Minuten des Gesprächs mit dem großen Guru über das, was die Seele beunruhigte, waren ein Weg zur Heilung, um sich von Leiden und Sorgen zu befreien. Der Hüter stand von seinem Sessel auf und ging zu Irene, die sich als erste meldete, um mit dem Weisen zu sprechen. Als sie so nah beim Meister war, wurde die Frau etwas nervös. Aber als der Weise ihre Hand nahm, löste sich die ganze Besorgnis in seinen warmen, weichen Handflächen auf.
Meister, gestern habe ich festgestellt, dass ich verletzt war,
begann Irene leise zu sprechen.
Ich habe es nicht sofort erkannt, aber dann begann der Prozess. Ich sah die Verletzung, bereute und bat die Person um Vergebung. Es wurde mir nicht leichter. Die Verletzung fühlte sich wie ein Kloß im Hals an, und am Morgen spürte ich diesen Kloß sogar während der Praktik. Ich bete bitte Gott, ich möchte nicht in diesem Zustand sein, ich möchte Erleichterung. Aber es geht nicht weg, es bleibt hier stehen,
sagte das Mädchen gefühlvoll und legte ihre Hand an ihren Hals, um zu zeigen, wie sehr diese Emotion sie belastet.
Dann kam irgendwie während eines Trancezustandes eine Leichtigkeit. Aber trotzdem, sogar jetzt, während ich hier sitze, spüre ich diesen Einfluss auf mich. Sag bitte, Großer, wie kommt es, dass die Verletzung nur während der Trance verschwand? Ich habe verstanden, dass dieses Gefühl nicht sofort, sondern langsam und mühsam verschwindet. Erkläre bitte, wie dieser Prozess funktioniert. Muss er durch Anstrengung überwunden werden? Ich sehe, dass einige Schwestern sogar wochenlang in diesem Zustand bleiben. Warum dauert das so lange?
Der Hüter des Wissens dachte einen Moment nach, suchte nach den richtigen Worten. Vor ihm stand die Aufgabe, eine so schwierige Frage, die nicht nur Irene, sondern auch alle anderen Zuhörer betraf, die gespannt darauf warteten, was der Weise sagen würde, knapp und klar zu beantworten.
Ich werde euch jetzt erklären, was in unserem Körper im Moment der Verletzung passiert. Wie ich schon sagte, gibt es eine falsche Bewertung, die Emotionen einbezieht, und diese Emotionen wiederum setzen die Arbeit einiger Enzyme in Gang. Bestimmte Prozesse werden im Körper aktiviert, und diese Enzyme werden ausgeschüttet und bleiben gewissermaßen im Körper hängen. Sie können ziemlich lange anhalten, vielleicht 15 bis 20 Minuten. Wenn sie danach nicht weiter genährt werden, beginnen sie sich zu zerstreuen. Man muss auf seine Empfindungen achten, denken, so, ich habe eine falsche Bewertung, jetzt werde ich anders darüber denken, darüber lachen. Einmal gelacht, aber dann haben wir uns selbst vergessen. Und der alte Teil wird wieder aktiviert. Und diese alte Bewertung hat wieder funktioniert. Wieder wurde dieser Zustand ausgelöst. Wir fühlen unangenehme Empfindungen im Körper. Wir beobachten erneut die Empfindungen, versuchen uns über diese falsche Bewertung der Situation zu ärgern, uns davon zu distanzieren, und dann kommt wieder Erleichterung. Dann schwächt sich der Schutzmechanismus erneut ab. Und wieder kommt unser alter Teil zum Vorschein, der die alten Bewertungen gibt, und wieder kommt dieser Zustand. Dann beschließen wir, es von außen zu betrachten und so weiter. So kann dies sehr lange zyklisch passieren, bis die Situation von uns vergessen wird oder bis diese falsche Bewertung überwunden ist.
Aber es ist besser, sie zu überwinden, oder?
Fragte ein anderer Schüler, Erik.
Was ist eine wirksame Methode dafür, Meister?
Der große Meister nickte zustimmend.
Sie muss überwunden werden, durch Ersetzen der richtigen Bewertung. Und das kann nicht sofort geschehen, nur weil ihr es in diesem Moment wollt. Man muss bereuen, danken, um Vergebung für die Situation bitten und so weiter. Es ist eine lange, fleißige Arbeit an sich selbst erforderlich, damit diese Bewertung verschwindet.
Ist diese Bewertung von Natur aus so? Oder ist sie auch das Ergebnis negativer Bedingungen und toxischer Erziehung?
Diese Bewertung hat sich in uns eingeprägt. Sie wurde uns jahrelang in die Köpfe gehämmert,
sagte der Meister mit einem deutlichen Hauch von Bedauern.
Erwachsene zeigten uns mit ihrem Beispiel, schau, man muss beleidigt sein, so beleidige dich und dann so und dann mach eine Szene. Das heißt, man zeigte es uns und wir lasen darüber in Büchern, sahen es im Fernsehen in Serien und unwissentlich nahmen wir all das seit unserer Kindheit auf und jetzt müssen wir all das ändern. Deshalb muss man lange an sich arbeiten, bereuen, beten, danken. All das tun, damit diese falsche Bewertung allmählich verschwindet. Und wenn sie verschwindet, dann werden wir freier sein. Dieser komplexe Prozess wird nicht mehr auftauchen.
Mirene fragte vorsichtig nach.
Also, Weisester, bedeutet das, dass diese Bewertung in mir zyklisch überwunden wird und wieder auftaucht? Der Körper reagiert auf diese Empfindungen wie auf eine Krankheit. Und deshalb fühle ich mich schlecht?
Ja, Irene,
bestätigte der Meister.
Und so muss man es lange tun, bis es schließlich verschwindet. Es ist besser, das in der Vorstellung durchzugehen, weil sich die Ereignisse so entwickeln könnten, dass eine solche Situation lange Zeit nicht auftritt. Mit der Zeit vergessen wir, dass wir darüber trainieren wollten, und im entscheidenden Moment sind wir dann nicht bereit und geben erneut falschen Bewertungen nach. Aber wenn man sich das periodisch im Kopf vorstellt, wird es eine Art Training. Wenn die Situation eintritt, ist es dann leichter, sich richtig zu orientieren und zu bewerten. In der Vorstellung kann man sich vergangene Situationen vorstellen, die einst verletzt haben, und sich vorstellen, wie man jetzt darauf reagieren würde. Mit Lachen, Freude, Beobachtung von außen. Und mit der Zeit wird diese Reaktion zur richtigen Gewohnheit.
Die dankbare Schülerin lächelte glücklich. Sie fühlte gerade jetzt eine große Erleichterung. Der Knoten in ihrem Hals löste sich mit jedem Wort, das dieser erstaunliche Mensch sagte. Jetzt hatte sie starke Unterstützung des Meisters und das Wissen, das er ihr geschenkt hatte, in ihrem Arsenal. Die Angst vor sich selbst, vor der möglichen Wiederholung unangenehmer Gefühle und Folgen innerer Verletzung, wich zurück. Sie war selbstsicher und erinnerte sich bereits an mehrere Situationen aus der Vergangenheit, an denen sie die erworbenen Fähigkeiten üben wollte. Nach und nach begannen die Schüler wieder in den Pavillon zurückzukehren, aber die festgelegte Pausenzeit war noch nicht vorbei. Während der entstandenen Hektik wandte sich David respektvoll an den großen Guru und fragte um Erlaubnis, die kurze Pause mit meditativen Klängen zu füllen. Der Weise war nie dagegen, Musik zu machen, und der Schüler holte zwei Instrumente aus seiner Tasche. Es waren ein mittelgroßer Glukophon und ein kleiner Dreieck. David setzte sich neben den Hüter und bot Anna an, ihm zu begleiten, worauf er bereitwillig zustimmte. Alle erstarrten in Vorfreude. Langsam füllten die Klänge des kosmischen Instruments jeden Millimeter des Pavillonraums. Die Hände des Schülers glitten im wechselnden Takt über die bemalte Oberfläche des Glukophons, einen unvergleichlichen Klang erzeugend. Ob die Anwesenheit des erstaunlichen Instruments ein geplanter Überraschungskuh von David war, der zuvor das Thema der Unterhaltung beim Meister erfuhr, oder ein wunderbarer Zufall, blieb für alle ein Rätsel. Aber eine bessere musikalische Begleitung für ein Gespräch über das Kosmos konnte man sich nicht vorstellen. Anna hatte zuvor noch nie mit dem ihr anvertrauten Instrument gearbeitet, aber auf wunderbare Weise gelang es ihr, rechtzeitig die richtigen Noten zu treffen. Die subtilen Aufschwünge des Dreiecks, die einen separaten Motiv spielten, ergänzten es und trugen die Gedanken der Zuhörer weit nach oben, näher zu den Sternen. Die Zuhörer schlossen die Augen und verwandelten sich in einen großen Klumpen reiner Energie. Niemand konnte verstehen, wie lange die spontane Klangmeditation dauerte. Der tiefe und trance-induzierende Ton Aum, den der Meister von sich gab, war das fehlende Element in der Ensemble-Komposition. Es schien, als ob die Vibrationen, die von dem kleinen Pavillon am Rand des Tals ausgingen, bis zur Sonne reichten. Bald schwieg der Hüter des Wissens und damit kündigte er den abschließenden Kadenz an. Mit den letzten leisen Noten erwachten die Schüler aus ihrer Vergessenheit. Alle dankten David herzlich für die Möglichkeit, wieder in den Zustand erhabener Gefühle zurückzukehren. Die kurze musikalische Pause hatte ihnen neue Kraft gegeben, um das Wissen zu assimilieren. Bald richteten sich die Schüler wieder auf ein ernstes Gespräch aus und machten sich, eingehüllt in Decken, bereit, die Wahrheit aufzunehmen. Renat hob sofort die Hand. Er war ein großer, kräftiger Mann mit breiten Schultern und einem entschlossenen Gesicht. Der Hüter des Wissens nickte ihm zu, um seine Bereitschaft zu signalisieren, die Frage des Schülers zu hören.
»Meister«,
begann der Schüler mit einer tiefen Stimme,
»ich habe in der Pause noch einmal über alles nachgedacht, was wir heute besprochen haben, und mir wurde klar, dass alle möglichen Wesen, wer auch immer nicht faul ist, sich von unseren negativen Emotionen ernähren.«
Renats Worte klangen mit einer amüsanten Ungezwungenheit. Er fuchtelte kindlich mit den Händen und fuhr fort.
»Die Geister der dunklen Welt ernähren sich von unserem Negativen, die Planeten ernähren sich, die Menschen selbst saugen auch Negativität voneinander auf. Bedeutet das, dass ein Mensch, wenn er keinen Meister trifft, nie aus diesem Kreislauf des Samsara herauskommen kann? Wie kann er dann Erleuchtung erlangen?«
»Gute Beobachtung«,
bemerkte der Hüter und überblickte aufmerksam alle Anwesenden, um sicherzustellen, dass die Schüler bereit waren, zuzuhören.
»Natürlich, wenn ein Mensch auf seinem Weg keinen Meister trifft, dann wird er leider keine Erleuchtung erreichen. Ich habe bereits das Beispiel angeführt, dass wenn man ein Kind unter Tieren aufwachsen lässt, wird es wie ein Tier erzogen. Wenn man es unter Hunde oder Affen setzt, wird es lernen, auf Bäume zu klettern oder zu bellen, Knochen zu kauen, aber es wird niemals ein Mensch werden. Wenn ein Mensch unter normalen, gewohnten Bedingungen aufwächst, wird er zu einem Menschen.
Da die meisten Menschen um ihn herum jedoch unterentwickelt und dumm sind, wird auch das Kind unterentwickelt aufwachsen. Damit ein Mensch sich weiterentwickeln kann, muss er ein vernünftigeres Wesen treffen und von ihm lernen. Er muss einem Übermenschen begegnen, der vollständig entwickelt ist oder einem solchen Zustand nahe kommt. Nur dann kann er weiter wachsen. Deshalb ist es notwendig, einen Meister zu finden. Einen Menschen, der entwickelter ist als alle anderen. Unter seiner Anleitung kann der Mensch weitergehen, die subtileren Materien dieser Welt erkennen, sie verstehen lernen, den richtigen Weg lernen, auf dem er selbst danach strebt, ein Übermensch zu werden.
Heißt das, wenn man keinen Übermenschen trifft, kann man selbst kein Übermensch werden?
Fragte Renard nach.
Genau,
nickte der Hüter zustimmend.
Denn Menschen sind immer von der Umgebung abhängig, in der sie sich befinden, und von denen, die sie unterrichten. Wenn ein Mensch von Hunden unterrichtet wird, wird alles, was er weiß, nur Hundeverhalten sein. Es gab einen Fall, in dem ein Mädchen unter Affen aufwuchs. Als sie gefunden wurde, konnten sie nicht mehr zu einem normalen Menschen machen, weil sie sich bereits wie ein Schimpanse entwickelt hatte, hauptsächlich von Instinkten geleitet wurde, nicht logisch denken oder überlegen konnte. Daher haben wir uns hier in der modernen Zivilisation als unterentwickelte, dumme Menschen etabliert. Jetzt müssen wir mit Übermenschen interagieren, um zu versuchen, wie sie zu werden und uns zu entwickeln. Dann können wir weiter evolvieren, zu Übermenschen und Engeln werden.
Es gibt ein Sprichwort. Du wirst wie die, mit denen du umgehst,
fügte Milena einen kurzen Kommentar hinzu.
Genau so ist es,
sprach der Weise und fuhr fort, auf die Frage zu antworten.
Wenn eine Person nicht mit jemandem kommuniziert, der besser ist als sie selbst, wird sie sich nicht entwickeln und selbst besser werden. Das ist eine Tatsache. Daher die erste Grundregel: Kommuniziere immer mit jemandem, der besser ist als du. Egal, worum es geht. Man sollte immer danach streben, sich ein Umfeld zu suchen, das einem in irgendeiner Weise überlegen ist. Solche Menschen, denen man in bestimmten Aspekten nacheifern möchte, die etwas besser machen als du oder die ein korrekteres Leben führen als du. Kommuniziere mit jemandem, der besser ist als du, dann kannst du etwas lernen und Unterstützung von dieser Person erhalten. Aber wenn du mit Alkoholikern, verrückten, unterentwickelten Wesen verkehrst, was kannst du von ihnen bekommen? So wirst du nie besser werden, sie werden dich nach unten ziehen. Deshalb müssen wir, um besser zu werden, unbedingt mit denen kommunizieren, die besser sind als wir. Das ist das Grundprinzip. Und dann können wir uns entwickeln und etwas Gutes in unserem Leben haben.
Die Schüler hörten dem Weisen aufmerksam zu. Die Gesichter einiger von ihnen zeigten einen schwierigen Denkprozess. Die Schüler analysierten sorgfältig ihre Umgebung. Sie erinnerten sich an diejenigen, mit denen sie gewachsen waren, die sie bewunderten und von denen sie gelernt hatten, was sie jetzt können. Am Ende blickte jeder von ihnen mit einem Gefühl der Ehrfurcht auf den Hüter des Wissens. Dieser Übermensch saß jetzt direkt vor ihnen, mächtig und gelassen, voller bedingungsloser Liebe zu seinen fleißigen Schülern. Er verkörperte den wahren Weg zur Spiritualität und zum richtigen Umfeld. Doch die durchgeführte Analyse hatte auch eine Kehrseite. Unter den Menschen, mit denen die Schüler täglich in verschiedenen Lebensbereichen kommunizieren mussten, konnten sie deutlich einige negative Persönlichkeiten ausmachen, die einen schlechten Einfluss hatten. So dachte der Schüler Nathan plötzlich an seinen Bruder. Sie hatten viele Jahre zusammengelebt, obwohl sie eine enorme Differenz in Entwicklung und Lebensstil hatten. Lukas, Nathans Bruder, war ziemlich faul. Sein Leben verlief ruhig und gleichmäßig. Lukas mochte es, nachzudenken und zu philosophieren, während er gleichzeitig eine absolute Abneigung gegen Aktivität hatte. Energetische Menschen, wie Nathan, der schwer an einem Ort zu halten war, irritierten ihn. Doch der aufmerksame Schüler bemerkte, dass er selbst durch den langen Umgang mit seinem Bruder irgendwie langsamer wurde. Die gewohnte Aktivität wurde zur Last. In dem Moment dieser Überlegungen assoziierte Nathan seinen Bruder mit dem Wort Faulheit. Nach weiterem Nachdenken über dieses Thema und dem festen Entschluss, seine Energie trotz des Einflusses seines passiven Bruders zu kontrollieren, kehrte der Schüler in die Realität zurück und brachte eine neu entstandene Frage für den Meister mit.
Großer Hüter, begann er nachdenklich, gibt es bei Planeten Faulheit und bei Geistern? Kann es sein, dass es Geistern zu mühsam ist, mit uns zu kommunizieren, uns etwas zu zeigen oder Zeichen zu geben? Bei Tieren zum Beispiel gibt es keine Faulheit, weil sie in der Natur überleben müssen. Aber auch der Mensch muss aktiv sein, um gesund zu bleiben. Warum verankern wir das nicht auf der Ebene des Unterbewusstseins? Viele Menschen führen heutzutage einen passiven Lebensstil. In welchem Moment hat sich diese Faulheit an den Menschen geheftet und wurde ihm eigen?
Interessante Frage, Nathan,
lobte der Meister die Gedankenkette des Schülers, die ihn zu solchen Fragen geführt hatte. Nach einigen Sekunden des Nachdenkens antwortete der Weise:
Trägheit ist direkt mit der Trägheitskraft verbunden. Die Trägheitskraft ist überall vorhanden. Wenn wir über Planeten sprechen, dann existiert sie auch bei ihnen. Der Mensch sollte ebenso aus Trägheit aktiv sein. Aber verschiedene Faktoren, die von allen Seiten auf die Menschen einwirken, bedingen eine Zurückhaltung dieser Aktivität. Denn wenn man ein Objekt berührt, das der Trägheitskraft unterliegt, beginnt es sich zu verlangsamen, anzuhalten. Und je mehr solcher Berührungen, Einwirkungen aus der Umgebung, desto schneller wird es stehen bleiben oder völlig unbeweglich werden. Das wird als Trägheit der Ruhe bezeichnet. Genau diese Trägheit der Ruhe manifestiert sich bei Menschen als Faulheit. Bei wilden Tieren ist das natürlich durch die Natur geformt, weil niemand ihre Bewegung einschränkt. Niemand wickelt kleine Tierbabys ein, niemand sagt ihnen, dass sie nicht rennen, springen, knurren, heulen, bellen dürfen, niemand sagt ihnen das, niemand hält sie an.
Hier machte der Hüter des Wissens eine absichtliche Pause, die Bedeutung des Gesagten unterstrich. Solche hervorgehobenen Fragmente wurden von den Schülern immer besser behalten.
Tiere müssen sich ihre Nahrung beschaffen, große Anstrengungen unternehmen, ständig in Bewegung sein, Nahrung suchen, jagen und mit anderen Tieren darum kämpfen. Das heißt, ein Tier entwickelt sich normal in seiner natürlichen Umgebung, deshalb ist ihm der Begriff der Faulheit unbekannt. Ein Tier ist nur faul, wenn es schläft, und in anderen Momenten ist es aktiv. Aber der Mensch wurde durch falsche Erziehung und falsche Bedingungen verkrüppelt. Wäre seine Faulheit normal und natürlich, dann würde sie sich nur während des Schlafes und kurzfristiger Ruhe zeigen. Unter der Bedingung, dass der Mensch nach dem Aufwachen wieder sehr aktiv wäre. Aber wenn ein Kind bereits verkrüppelt wurde, dann schläft es die ganze Zeit. Kaum sitzt es, schläft es schon ein. Es denkt ständig, wie kann ich schlafen, weil ihm bereits dieser Lebensstil und diese Denkweise anerzogen wurden. Man sagte ihm, lauf nicht, spring nicht, tu nichts, sitz wie in der Schule, heb deine Hand wie ein Roboter. Man erfand die stille Stunde tagsüber und legte die Kinder zwangsweise schlafen, selbst wenn sie sich wehrten. Hauptsache, sie waren nicht aktiv, liefen nicht herum und machten keine lauten Geräusche. Mit all diesen Handlungen wurde der Mensch verkrüppelt, dumm gemacht. Deshalb ist bei Menschen Faulheit übermäßig entwickelt und man muss sie davon abbringen, damit sie normal wird. Normalität bedeutet, dass man sehr müde ist, einschläft und in diesem Moment manifestiert sich die Trägheitskraft, die Kraft von Tamas. Energie sammelt sich an, während man schläft. Wenn der Mensch dann aufwacht, hat er Energie gesammelt und will nicht gleich wieder schlafen gehen. Aber was sehen wir in der modernen Realität? Der Mensch wacht gerade auf und ist schon schlapp, will nichts tun, will gleich wieder schlafen gehen. Denn er wurde schwer verkrüppelt. Faulheit wurde über Generationen hinweg in ihm kultiviert. Jetzt muss er sich davon erholen, sich von diesem verkrüppelten Zustand heilen, aktiver werden, um wieder ein vollwertiger Mensch zu werden. Wie ein kleines Kind in seiner Kindheit, bevor es verkrüppelt wurde, war alles für ihn interessant. Er kletterte überall herum, erforschte alles, war ständig in Bewegung, rannte herum, wollte spielen, etwas anderes machen. Dann wurde er allmählich verkrüppelt und nichts interessierte ihn mehr. Er wuchs auf und lag auf der Couch, trank Bier, man konnte ihn nicht mehr aufstehen lassen. Er wurde zu so einem primitiven Menschen. Auch wir müssen jetzt umlernen und uns von der Krankenerziehung, von diesen Einschränkungen, die uns anerzogen wurden, befreien. Dann werden wir normale Menschen.
Meister, aber in der Vorlesung über den Schöpfungsstrahl wurde gesagt, dass genau auf der Ebene der Erde drei Kräfte wirken: Tamas, Rajas und Sattva,
fuhr Nathan fort, um das Thema weiter zu vertiefen.
Es stellt sich heraus, dass fehlerhafte Erziehung Tamas in Faulheit verwandelt, aber dann folgt daraus, dass auf einer höheren Ebene, dort, wo die Planeten sind, kein Tamas existiert und daher keine Faulheit, denn diese drei Kräfte wirken dort nicht. Denke ich richtig?
Fragte der Schüler zweifelnd an seinen eigenen Worten.
Oder transformieren sich dort andere Kräfte in Faulheit und Planeten können auch faul sein?
Der Weise lächelte freundlich, erfreut über Nathans komplizierte logische Schlussfolgerungen.
Ich werde euch jetzt alles erklären,
sagte er lächelnd weiter und wandte sich sanft an alle, als er sah, wie interessiert die Zuhörer den Gedankengängen des Meisters und Nathans Fragen folgten.
Nein, diese drei Kräfte wirken auf jeder Ebene, beginnend mit dem Absoluten, wo die heilige Dreifaltigkeit ist. Die heilige Dreifaltigkeit, das sind die drei Kräfte auf der Ebene des Absoluten. Diese drei Kräfte wirken auf jeder Ebene. Es ist nur so, dass sie, wenn sie auf einer niedrigeren Ebene wirken, auf andere Kräfte treffen, die auf dieser Ebene wirken. Und so beginnen diese drei Kräfte jeder Ebene sich übereinander zu legen. Und am Ende gibt es viele solcher Kräfte, die in verschiedene Richtungen wirken. Viele dieser Triaden. Deshalb ist es für uns so schwer zu leben, weil viele dieser Triaden auf uns wirken. Wenn es nur einen Chef gäbe, dann würde nur einer auf uns einwirken und es wäre gut. Aber wenn wir 10 Chefs haben und jeder zieht uns in verschiedene Richtungen, einer nach links, der andere nach rechts, dann wird das Leben schwer. Stellt euch vor, ihr seid allein und über euch herrschen 10 Chefs. Jeder hat seine eigene Stimmung und seine eigenen Aufgaben für euch vorbereitet. Aber wenn man nur einen Chef hat, dann wird es leichter. Deshalb, je tiefer wir hinabsteigen, desto mehr dieser Triaden legen sich von verschiedenen Ebenen, Planeten, Sternen, Galaxien übereinander. Am Ende gibt es diese 48 Gesetze, die ihren Einfluss ausüben, und auf jemanden, der noch tiefer steht, wirken schon 96 Gesetze. In bestimmten Fällen beginnt der Mond zu wirken, und dann fühlt sich der Mensch schlecht. Der Mensch wird krank. Dann wirken schon 96 Gesetze. Es wird noch schwerer. Der Mensch kommt in die Psychiatrie. Dort beginnen auch mehr Gesetze zu wirken und so weiter. Deshalb legen sich diese Triaden übereinander, aber diese Triaden existieren auf jeder Ebene. Eine andere Sache ist, wenn diese drei Gunas nicht ausbalanciert sind, dann kommt es zu einer Art Fehlfunktion. Zum Beispiel Tamas. Jetzt wird Tamas sehr stark in uns entwickelt. Sie sagen, setz dich hin, leg dich hin. Früher hingegen sagten sie, man müsse arbeitsam sein, kämpften gegen Faulpelze und Drückeberger, schämten sie. Sie sagten, geh Wasser holen, Holz hacken. Es gab viel körperliche Arbeit. Es gab keine Zeit für Faulheit. Aber dann kam die Industrialisierung. Maschinen begannen, die Arbeit der Menschen zu übernehmen. Und dann begann Tamas sich zu entwickeln. Dann tauchten faule Menschen auf, die morgens oder tagsüber aufwachten und wieder schlafen gingen, weil sie von Kindheit an falsch erzogen wurden. Daher kann es zu einer Verzerrung in Richtung Tamas kommen.
Die aufmerksame Schülerin Siyana hob die Hand.
Gibt es eine Verzerrung in Richtung Rajas oder Sattva, Meister?
Ja, meine Lieben,
sagte der Weise, indem er sich an alle wandte und dann seinen Blick auf Siyana richtete.
Es gibt Verzerrungen in Richtung Rajas. In diesem Fall wird eine Person zu aktiv, unruhig, geht dann zu Ärzten, klagt über Schlaflosigkeit, bittet um Medikamente, um ruhig schlafen zu können. Solch eine Person ist ständig beunruhigt, aufgeregt, fängt immer etwas an zu tun. Oder es kann zu viel Sattva geben. In solch einer Verzerrung landet man normalerweise im Irrenhaus, da ständig irgendwelche Formeln, Theorien auftauchen.
Hier erinnerte sich der Hüter des Wissens an eine Geschichte und verwandelte sich augenblicklich in einen freundlichen Märchenerzähler. Mit geheimnisvoller und spannender Stimme begann er:
Es war einmal ein Kluger im Irrenhaus. Er erfand die Binden- und Schleifentheorie.
Die Zuhörer lachten über die Komik und Absurdität dieses Namens, gespannt auf die nächste humorvolle Geschichte des Weisen. Unterdessen fuhr er fort.
Die Theorie besagte, wenn es eine Binde gibt, kann man viele verschiedene Schleifen daraus machen.
Der Meister hielt inne, imitierte mimisch einen Verrückten. Die Schüler erstarrten, warteten auf die Fortsetzung. Aber der Hüter hob plötzlich die Hände.
Das ist die ganze Theorie. Was erwartet ihr noch von einem Menschen aus dem Irrenhaus?
Gelächter erfüllte die Laube. Es schien, sogar einige Vögel, die auf einem Ast in der Nähe saßen, flogen wegen des plötzlichen Lärms davon. Nachdem er's die Welle des unkontrollierten Lachens abgewartet hatte, fuhr der Weise fort.
Wenn seine Binden ausgingen, schnitt er sich absichtlich, bat die Krankenschwester, ihn zu verbinden, dann wickelte er sich aus und machte aus diesen Binden neue Schleifen, erstellte Zeichnungen. Er füllte viele Notizbücher und ging dann mit einem großen Koffer dieser Manuskripte herum und versuchte, allen diese Binden- und Schleifentheorie zu erklären. Und in seinen Aufzeichnungen war alles sehr ernst. Übrigens,
der Hüter machte absichtlich einen ernsten Gesichtsausdruck und Ton.
Zeichnungen, Diagramme, Schemata, alles war ordnungsgemäß. Das ist, was ein Überschuss an Sattva ausmacht. Später wollte dieser Verrückte seine Theorie für $1 Million verkaufen, suchte Investoren. Das bedeutet, dass er eine überentwickelte Sattva hatte, einen starken Ungleichgewicht, und deshalb war er so unruhig, dachte immer nach, erfand diese Theorien, wurde verrückt, besessen von seinem eigenen Wahn. In seinem Zimmer waren alle Wände, Laken, der Boden, alle Oberflächen mit irgendwelchen Formeln und Zeichen beschrieben.
Die Schüler hörten dem Weisen zu, ihre Münder vor Staunen offen. Die Geschichte war komisch und unglaublich, und das schauspielerische Talent des großen Meisters machte sie noch eindrucksvoller.
Also gibt es eine Verzerrung in jeder Guna,
fuhr der Weise fort, zufrieden mit dem Eindruck, den er gemacht hatte.
Und das ist immer schlecht. Wenn die Gunas gleichmäßig arbeiten, dann ist alles richtig, harmonisch. Deshalb sollte man versuchen, dass die Gunas im Einklang arbeiten. Wenn es harmonisch ist, dann ist alles normal. Wenn man schläft, wirkt die Tamas-Guna. Wenn man aufwacht, dann beginnt Rajas. Und wenn man zu denken beginnt, schaltet sich Sattva ein. Alles ist gleichmäßig, sequenziell, zyklisch und alles im Gleichgewicht. Dann wird der Mensch physisch und mental gesund sein. Er wird viel Kraft für seine Entwicklung haben. Aber wenn eine Verzerrung in eine bestimmte Richtung geht, dann ist das bereits nicht normal. Dann muss man behandelt werden.
Sjana bedankte sich beim Meister, tief beeindruckt von seinen Worten. Der Weise sandte dem Mädchen einen Strahl der Wärme, beruhigte sie und brachte sie gleichsam zurück in die Realität. Sein erleuchtetes Gesicht wurde wieder ernst und sein tiefer, weiser Blick wurde noch durchdringender als zuvor. Es dauerte einige Minuten, bevor jemand aus den Zuhörern seine Gedanken sammelte und eine weitere wichtige, interessante Frage formulierte. Es war Emma, eine kleine, hübsche Frau mit einer ungewöhnlichen Frisur im Stil der 80er Jahre, mit ausdrucksstarken Lippen, bedeckt mit einem leichten Glanz.
Unser lieber Meister,
begann das Mädchen offen und emotional,
hat jeder Planet eine aktive, passive und neutralisierende Kraft? Ich verstehe, dass in jeder Ordnung dieses Gesetz der drei existiert. Also hat ein Planet positive und negative Qualitäten. Wie manifestieren sie sich? Oder geschieht dies nur in Form von Einflüssen auf unseren Planeten?
Emma hatte eine lebendige, starke Energie, die sich jetzt in einem offenen, intensiven Blick auf den Meister ausdrückte, voller absoluter Liebe und Reinheit. Der Weise machte seine Stimme ein wenig leiser und sein Ton wurde ruhiger, um die energetische Verbindung mit der Schülerin auszugleichen. Er antwortete ihr wie folgt:
Auf jedem Planeten, bei jedem Stein, überall und in allem sind diese drei Kräfte vorhanden. Bei jedem Phänomen, das wir betrachten, sind unweigerlich diese drei Kräfte vorhanden. Wenn man diese drei Kräfte unter einem Mikroskop betrachtet, sieht man, dass es nichts anderes ist als die Trägheitskraft, die passive Kraft, Kräfte der Schwerkraft, der Reibung, jeder andere Einfluss, die aktive Kraft und die neutralisierende Kraft, die Umgebung, in der alles geschieht. Die Umgebung kann unterschiedlich betrachtet werden. Was uns umgibt, nennen wir normalerweise die Umgebung, aber auch entfernte Einflüsse von Planeten, Sternen, himmlischen Körpern, das ist auch die Umgebung, also der Einfluss der dritten Kraft. Daher gibt es überall und in allem auf allen Ebenen diese drei Kräfte. Zum Beispiel ist die Frau die passive Kraft, der Mann die aktive Kraft und der Ort, an dem sie zusammenkommen, das ist die Umgebung, die neutralisierende Kraft. Ob es ein Tisch, ein Stuhl, ein Bett, ein Kino oder ein Auditorium ist, all das ist die neutralisierende Kraft, die Umgebung. Es stellt sich heraus, dass diese beiden Kräfte aus unterschiedlichen Umgebungen in der dritten neutralisierenden Kraft zusammenkommen, die bestimmt, wie, in welchen Positionen und wo sie dies tun werden. Daher sind immer die drei Kräfte vorhanden und in jedem Stein wirken sie.
Mai Li, ein Mädchen asiatischer Abstammung mit langen, dünnen Zöpfen, die bis zu ihrer schmalen, taillierten Taille reichten, beteiligte sich am Gespräch.
Meister, du sagtest, es gibt drei Kräfte. Eine aktive, eine passive und eine neutralisierende. Aber bei den schamanischen Göttern gibt es vier, wie wir aus deinen Lehren wissen,
sagte die Schönheit und verbeugte sich tief als Zeichen tiefsten Respekts für das Wissen und den Weisen, der unaufhörlich die Köpfe seiner Schüler damit nährte.
Wie können wir die drei Hauptkräfte mit den vier in Einklang bringen, von denen die Schamanen sprechen? Bitte hilf uns.
Der Hüter des Wissens eilte, den Nebel des Unverständnisses im Kopf des schönen Mädchens und der anderen Schüler, die ebenfalls über diese Frage nachdachten, zu zerstreuen.
Ulgen ist die aktive Kraft, Erlik die passive Kraft, Umai die neutralisierende Kraft und Tengri konsolidiert sie alle, wie ein Wal, auf dem diese drei stehen. Tengri hat diese drei Kräfte erschaffen. Sie wirken, aber er selbst steht außerhalb dieser Kräfte. Er steht über ihnen und betrachtet, wie sie funktionieren.
Verstanden. Danke,
sagte Mai Li knapp und verbeugte sich noch einmal mit echtem Vergnügen vor dem mächtigen Meister. Dann gab sie das Wort an Leon weiter, der schon seit einiger Zeit seine Hand gehoben hatte. Zufrieden mit seiner diesmal erfolgreichen Bemühung, das Wort zu ergreifen, begann Leon begeistert.
Großer Meister, wenn man die Planeten aus astronomischer Sicht betrachtet, wäre es dann richtig zu sagen, dass die Planeten sich quasi von der Sonne lösen wollen? Die Sonne zieht sie wiederum an sich heran und dadurch entstehen die Umlaufbahnen? Kann man dies auch in die Wirkung der drei Kräfte übersetzen? Also könnte man die Bewegung des Planeten und sein Bestreben wegzukommen als aktive Kraft ansehen. Die Sonne könnte man als passive Kraft betrachten, die den Planeten anzieht, und das Universum wäre dann die neutralisierende Kraft in der Rolle der Umgebung. Ist das richtig?
Ganz richtig,
wiederholte der Hüter die Worte des Schülers.
Das Universum wird die neutralisierende Kraft sein und alle anderen Planeten, die sich ebenfalls drehen, wären dann die aktiven und passiven Kräfte. So kann man jeden Prozess und jedes Phänomen betrachten. Überall können wir die Wirkung dieser drei Kräfte nachvollziehen.
Draußen begann es zu nieseln. Angenehmes weißes Rauschen wurde zur Kulisse für die Fortsetzung des faszinierenden Gesprächs. Dies verlieh dem Mitternachtsgespräch des Weisen mit seinen neugierigen Schülern eine besondere Gemütlichkeit. Die Atmosphäre schien sehr intim, eine solche, bei der normalerweise unter vier Augen die geheimsten Geheimnisse geteilt werden. So geschah es hier, an diesem wunderbaren Ort, nicht weit vom Tempel entfernt. Die Schüler waren sich der Einzigartigkeit des Geschehens bewusst. Hier, In den Wänden einer kleinen Holzstruktur vermittelte der große Meister ihnen großes Wissen. Er tat dies in einer Atmosphäre von Liebe und Fürsorge, wie ein guter Vater, der seine unerfahrenen Kinder lehrt. Sie wollten die Zeit anhalten, aber da sie solche Kräfte nicht besaßen, analysierten sie genüsslich und sehr detailliert jeden Satz, den der Hüter sagte, und lauschten hingerissen seinen Antworten auf ihre Fragen, die immer mehr wurden.
»Lieber Meister, darf ich dich über die Planeten und wie man sie anspricht fragen?«
erhob sich Ilias. Er war ein Mann mittlerer Größe mit dichten schwarzen Haaren und grünen Augen. Seine Nationalität war auf den ersten Blick schwer zu bestimmen. Manchen sagte er, er sei Buryate, anderen erzählte er sei Kirgise. Und wieder anderen versicherte er habe Wurzeln des tibetischen Volkes der Sherpa. Doch immer wenn die Zeit der Scherze vorbei war, nahm Ilias einen ernsten Ausdruck an und teilte mit, dass er eigentlich von Nationalität ein guter Mensch sei. Diese Antwort war immer erschöpfend. Der Mann hatte exquisite Manieren, eine gewisse aristokratische Haltung, die ihn mehr als Europäer denn als Asiat erscheinen ließ. Dennoch blieb die wahre Herkunft des Schlitzohrs für alle ein Rätsel, das niemand wirklich lösen wollte. So fesselnd war der Prozess der Vermutungen darüber. Ilias Frage an den Meister lautete:
»In Indien gibt es viele verschiedene Mantras, mit denen man sich an die Planeten wendet. Sind diese Mantras wirklich wirksam oder muss man den Planeten als eine Art Zustand fühlen, sich darauf einstimmen, indem man zum Beispiel aus Büchern oder aus ihrem Wissen weiß, welche Energie der Planet trägt? Generell würde ich gerne wissen, wie man mit den Planeten interagiert. Können Mantras helfen? Sind sie wirksam oder sind sie nur erfunden?«
»Ein Mantra hilft, Ilias, wenn wir wissen, an wen wir uns wenden. Ein Mantra ist wie ein Name. Ein Name kann helfen, sich an eine Person zu wenden. Aber wenn wir nichts über ihn wissen, uns nicht vorstellen können, wer er ist, dann gibt uns das Wissen, dass sein Name zum Beispiel Serge ist, nichts. Wir können uns nicht vorstellen, was für eine Person er ist, dann können wir nicht richtig mit ihm interagieren. Ähnlich verhält es sich mit einem Mantra. Wenn man es ständig wiederholt, ohne die Essenz zu verstehen, ändert sich nichts. Und ein solches Mantra wirkt nicht. Wir müssen uns vorstellen, wer der Serge vor uns ist. Wie sieht er aus? Wenn man sich das gut vorstellen kann, dann kann man irgendwie interagieren, seinen Namen verwenden. Rufen Sie Serge, sagen Sie seinen Namen und er antwortet. Das bedeutet, der Kontakt hat begonnen. Aber wenn wir nicht wissen, wer dieser Serge ist, wer er überhaupt ist und ob es überhaupt eine Person ist, vielleicht wurde ein Hund oder eine Katze so genannt. Wir wissen es nicht. Also ist es unklar, wie man kommuniziert. Deshalb studieren wir die Mythologie, sehen uns Jupiter an, studieren Zeus, lernen Apollo, Venus kennen, um eine Vorstellung zu haben. Wir beginnen, Astrologie zu studieren, wie dieser Planet sich manifestiert, welche Eigenschaften er hat, darauf stimmen wir uns ein. Dann haben wir bereits eine gute Vorstellung davon, was für ein Planet es ist, welche Einflüsse von ihm ausgehen. Und wir wissen genau, was wir von ihm wollen, was wir mit diesem Mantra erreichen wollen. Wenn wir ein Mantra aussprechen, indem wir all dies wissen und den Effekt mit unseren Emotionen und Erlebnissen verstärken, dann wird dieses Mantra sicherlich wirken mit diesem Verständnis, was wir wollen. Und dieses Verständnis wird von unseren Emotionen und Erlebnissen unterstützt. Dann wird dieses Mantra wirken. Aber wenn wir uns nicht vorstellen können, worum es geht, etwas in einem Buch gelesen haben und dann dumm dieses Mantra sprechen, dann wird natürlich kein Ergebnis erzielt.
Danke, Weisester,
antwortete der Schüler respektvoll.
Wie funktioniert dann das Mantra unseres Egregors? Sollten wir uns besser auf dich einstellen oder auf ein bestimmtes Feld oder einen Zustand?
Wenn derjenige, der das Mantra ausführt, den Meister kennt, dann sollte er sich natürlich auf den Meister einstellen. Aber wenn man den Meister nicht kennt, sollte man sich vorstellen, dass es eine Schule gibt, die den Menschen hilft, sich zu entwickeln. Man muss sich vorstellen, dass es in dieser Schule großes Wissen gibt, das die Menschen beseelt und sie auf den wahren Weg bringt, sie näher zu Gott führt. Es ist wichtig, seine Empfindungen in diesem Moment zu verfolgen. Es sollte eine Güte im Herzen kommen, ein starkes Verlangen, selbst erleuchtet zu werden. Dann kann die Person sich auf den Egregor einstellen. Nachdem man sich eingestellt hat, muss man weiterhin seine Gedanken beobachten und sie so einstellen. Ich tue jetzt etwas Gutes und Helles für den Egregor. Ich helfe ihm. Wenn wir uns so einstellen, beginnt der Egregor auch zu helfen. Aber wenn eine Person keine Vorstellung vom Egregor hat, dann sollte sie dieses Mantra nicht ausführen. Es würde nur die Luft erschüttern. Zum Beispiel, jemandem wurde gesagt, sag dieses Mantra und du wirst sofort reich, Geld wird auf dich regnen. Aber die Person hat keine Ahnung, worum es in diesem Mantra geht und was ein Egregor ist. Sie kann sich nichts vorstellen, sich auf nichts Vernünftiges einstellen und es wird keinen Nutzen geben. Und dann wird sie noch ausspucken und sagen, ihre Mantras funktionieren nicht.
Parodierte der Meister amüsiert die nuschelnde Stimme des Ignoranten.
So handelt gewöhnlich ein dummer Mensch. Denn wenn er das Mantra wie ein Esel wiederholt, versteht er nicht, was ein Egregor ist. Denkt nicht darüber nach, dass er etwas Gutes, Reines, Helles für die Menschen tun oder den Willen des Egregors in die Welt tragen wird. Er denkt über nichts davon nach und wiederholt nur dumm, dass er etwas braucht, will nur etwas für sich nehmen. Dann gibt es keinen Nutzen von solch einer Wiederholung des Mantras.
Ich verstehe dich, Hüter,
schielte Ilias. Erinnerte sich daran, wie er selbst solche Fehler bei Mantras und Gebeten in den frühen Tagen seines Lernens vor einigen Jahren gemacht hatte. Der Meister las diesen Gedanken in den Augen seines Schülers und lächelte ihm aufrichtig zu mit Verständnis und ließ diesen Moment in der Vergangenheit des Schülers. Der Weise sendete ihm einen Strahl stiller Unterstützung. Aber im Gesicht des großen Mannes schien sie beredter als jegliche tröstenden Worte. Diese bedeutungsvolle Pause wurde von einer Frage von Radha unterbrochen. Die Frau, Anfang 30, mit bezaubernden Locken und einem von Freude strahlenden Gesicht, strahlte noch mehr, als es ihr gelang, den Moment zu nutzen und ein leckeres Stück Aufmerksamkeit des Hüters zu erhaschen.
Lieber Meister,
begann die strahlende Schülerin.
Wenn die Götter der Planeten dargestellt werden, werden sie doch in menschlicher Gestalt abgebildet, nicht wahr? Warum ist das so? Sieht so die Seele des Planeten aus? Oder wird diese Form gewählt, um unser Verständnis zu verbessern?
Der Weise gönnte sich einige Sekunden das Leuchten zu bewundern, das von der lebensfrohen Schülerin ausging und begann dann zu erklären.
Natürlich, es muss für uns möglich sein, uns das vorzustellen. Daher kann man sagen, dass es gemacht wird, um die Wahrnehmung des Bildes zu verbessern. Der Mensch ist so beschaffen, dass er Gesichter am leichtesten wahrnimmt, deshalb versteht er solche Bilder besser. Es gibt verschiedene Typen von Gesichtern, bei Jupiterianern, Saturnianern, Venusianern, jeder hat seinen eigenen Typ. Wenn wir den Planeten mit einem entsprechenden Gesicht darstellen, dann wird es für uns verständlicher. Wenn das Gesicht nicht in der Vorstellung des Planeten dargestellt wird, können wir den Planeten auf unserer Ebene nicht wahrnehmen und uns nicht darauf einstellen und mit ihm interagieren. Deshalb, wenn Jupiter mit dem Gesicht eines Jupiterianers dargestellt wird, ist es viel klarer, was für ein Planet das ist und welche Einflüsse von ihm ausgehen können. Dieses Bild ist für uns in unserer Sprache zugänglicher. Durch diese Bilder kommunizieren wir mit dem Planeten.
Heißt das, Meister, wenn wir ein Bild sehen, wie die Sonne irgendeinen Planeten wahrnimmt, werden wir auf diesem Bild nichts verstehen können?
Genau, Radha. Auf einem solchen Bild wird uns nichts klar sein. Zum Beispiel werden dort einige Schwingungen sein, die für uns unklar sind. Wir werden nichts darüber wissen und können sie nicht entschlüsseln. Aber Gesichter sind uns verständlich und sie helfen uns, uns auf die Planeten einzustellen. Wenn aber der Planet auf eine andere, uns unbekannte und unklare Weise dargestellt wird, dann wird es fast unmöglich sein, sich darauf einzustellen.
Das Gespräch über die Darstellungen versetzte eine der Schülerinnen in tiefe kindliche Erinnerungen. Die Worte des Meisters riefen in ihr eine unerklärliche Nostalgie hervor. Sie erlebte zugleich ekstatische, unmittelbare Freude und gleichzeitig überkam ihr Herz eine leichte Melancholie. Nach einigen Minuten schneller Analyse der aufkommenden Empfindungen verstand Kira endlich, was ihr Bewusstsein zu erinnern versuchte. In ihren Gedanken, wie das Ergebnis einer Suchanfrage, tauchten Kinderzeichnungen aus einem Schulwettbewerb auf. Vor langer Zeit hatte die kleine Kira für eine Schulhausaufgabe die Erde und ihre Beziehung zu den Menschen auf diesem Planeten gezeichnet. Kiras Erde war sehr traurig, da der ökologische Zustand litt und eine sorgfältigere Behandlung erforderte. Kira erinnerte sich, wie sehr sie sich bemüht hatte, die Emotionen von Traurigkeit und Verzweiflung auf dem Gesicht dieses Planeten zu vermitteln. Nachdem sie die Arbeit beendet und sie an der allgemeinen Stellwand neben anderen befestigt hatte, stellte das Mädchen erstaunt fest, dass die Erde bei den anderen Kindern ganz anders aussah und nicht überall traurig dargestellt war. In den meisten Fällen zeigte das Gesicht des Planeten Freude, Glück, manchmal Erstaunen oder leichte Beleidigung. Der Planet war der traurigste und gewann nicht den Wettbewerb. Seitdem hatte sich Kiras Vorstellung von diesem Bild stark verändert, besonders seit ihrem ersten Treffen mit dem Meister. Aus diesen Überlegungen holten sie die Worte des Hüters zurück.
»Wolltest du etwas fragen, Kira?«
fragte der Wahrheitsträger, leicht gebeugt, als ob er die junge Frau sanft und vorsichtig aus ihrer Vergessenheit wecken wollte. Das Mädchen bedankte sich in Gedanken bei dem weitsichtigen Weisen für die Gelegenheit, ihre Frage so rechtzeitig stellen zu können.
»Ja«,
antwortete sie eilig.
»Lieber Meister, wie sollen wir uns an die Erde wenden? Wir beten für sie und senden ihr Liebe. Aber wie nimmt sie das wahr, wenn sie, wie andere Planeten, von unseren negativen Emotionen genährt wird? Wie kann sie uns helfen, Schwierigkeiten und unser Negatives zu überwinden, wenn sie davon genährt wird? Ich bin verwirrt. Ist die Erde auf unserer Seite oder nicht?«
Der große Weise schenkte seiner Schülerin einen aufmerksamen, liebevollen Blick und begann bereitwillig zu antworten.
Die Erde und andere Planeten nähren sich nicht nur von negativen Emotionen, sondern auch von anderen Dingen, wie zum Beispiel Orgasmen. Wenn solche sexuelle Energie freigesetzt wird, geht sie auch in die Ernährung der himmlischen Körper ein. Menschen denken oft über etwas nach. Und dann ziehen die Planeten ihre Gedanken als Nahrung heran. Es müssen nicht unbedingt negative Gedanken sein. Nehmen wir zum Beispiel Jupiter,
gestikulierte der Meister inspiriert, was hypnotisch auf die Zuhörer wirkte.
Jupiterianer sind oft in politische Aktivitäten und verschiedene Veranstaltungen involviert. Sie setzen viel aktive Energie frei und davon nähren sich auch die Planeten. Man kann also nicht sagen, dass es völlig negative Energie ist, aber es ist auch nicht erhaben. Diese Energie wird erzeugt und davon nährt sich der Planet und erzeugt auf der Erde bestimmte Situationen. Es gibt Politik, es gibt verschiedene Organisationen und Unternehmen. Das ist es, womit sich die Jupiterianer beschäftigen.
Betonte der Weise einen wichtigen Punkt zum Merken und nickte dann Maria zu, die sofort ihre Hand hob, nachdem der Hüter seinen Gedanken beendet hatte.
Wodurch zeichnen sich dann die Saturnianer aus, großer Meister?
Fragte das Mädchen ungeduldig.
Die Saturnianer sind Wissenschaftler. Sie erfinden ständig etwas Neues, sind ständig im Prozess des Erkennens und Lernens. Auch hier wird eine bestimmte Energie freigesetzt, die saturnische Energie. Diese Energie nährt Saturn. Man kann nicht sagen, dass sie vollständig negativ ist. Aber sie ist auch nicht besonders hoch, kein religiöser Ekstase.
Kira trat erneut in den Dialog ein, um einen wichtigen Aspekt für sich weiter zu klären.
Also, du willst sagen, lieber Meister, dass jeder Planet seine eigene Art von Energie verbraucht. Und diese Energie kann in gewisser Weise auf der Erde nützlich sein? Weil durch diese Energie gute Dinge getan werden.
Ja, genau das wollte ich sagen,
lächelte der Meister sanft.
Deshalb kann man nicht sagen, dass Planeten etwas völlig Negatives sind. Wenn es irgendwelche Dämonen gibt, dann ja, diese ernähren sich nur von negativen Emotionen. Aber Planeten schaffen ihre eigenen Energien, die in mancher Hinsicht nützlich und in mancher Hinsicht schädlich sind. Zum Beispiel haben sie eine Politik oder ein Unternehmen geschaffen, es scheint eine gute Sache zu sein. Aber der Mensch wird zu einem Rädchen in diesem Mechanismus, gibt sich ihm hin und bekommt eigentlich nichts davon. Deshalb schauen wir, was wir von welchem Mechanismus bekommen können, außer Geld. Jupiterianer zum Beispiel bekommen nichts. Und dieses Geld, die Gnade Gottes, kann man dafür nicht kaufen. Deshalb müssen wir immer denken und uns daran erinnern, dass wir in erster Linie die Gnade Gottes erhalten wollen, um zu Engeln zu werden und nicht reich zu werden. Wir sollten nicht einfach Rädchen in einer Fabrik oder in einem Bankmechanismus sein. Wir müssen Wege suchen, um die Gnade Gottes zu erhalten. Das bedeutet, dass wir uns auf höhere Einflüsse einstellen müssen und dann erhalten wir etwas Größeres.
Die Antwort des Weisen war erschöpfend und die dankbare Kira berührte mit der Hand die Herzgegend und sandte dem Meister ihre aufrichtige Dankbarkeit für die ausführlichen Erklärungen. Das Wort ergriff die Schülerin Adelina, eine erwachsene schöne Frau mit einer kurzen, extravaganten Frisur.
Großer, ich liebe ein Gedicht über den Boten sehr, das du mehrmals bei Vorträgen rezitiert hast. Es gibt solche Zeilen. die Herzen der Menschen berührend mit Freiheit, werden sie gehen, wenn ihre Zeit kommt. Bitte erkläre uns genau die Bedeutung dieses Gedichts und über wen wird gesprochen. Wer wird gehen und was wird mit der Erde passieren, wird sie sterben? Bleiben nur die Wanzen übrig?
Sprach Adelina die letzten Zeilen besorgt und etwas verlegen aus Angst, den Sinn der ihr so lieb gewordenen Zeilen falsch verstanden zu haben. Der Hüter des Wissens sendete eine Welle zärtlicher, schützender Energie zum Herzen der Zuhörerin und begann, die Wahrheit zu erklären. So konnte sich Adelina entspannen und verwandelte sich ganz in ein Ohr, jedes Wort ihres geliebten Meisters merkend.
Gott lässt uns nicht ohne seine Gesandten. Es gibt sicherlich Menschen auf einem hohen Niveau, die helfen, damit sich die Zivilisation in die richtige Richtung entwickelt. Nur die Christen haben erfunden, dass Christus kam und nur er alle retten sollte.
Der Weise zog die Stirn in Falten und fuhr leidenschaftlich fort.
Aber sie haben sich nicht ausgedacht, warum Gott vor Christus so viele Menschen nicht gerettet hat. Christus kam und wurde nur auf einem kleinen Gebiet erkannt. Aber in China und in Amerika hatte man sehr lange nichts von ihm gehört. Warum ist Gott so grausam? Nach Ansicht des Christentums, dass er nur den Juden Christus für eine bestimmte Zeit gab. Sollten wirklich nur die Juden gerettet werden? Was ist mit den anderen Völkern, die zuvor lebten und anderswo waren? Nur die Christen haben sich solch einen Unsinn ausgedacht. In Wirklichkeit kommen überall Jesu Christi, Übermenschen, ständig, helfen den Menschen, retten sie. Deshalb verlässt uns Gott nicht. Das Wichtigste ist, dass der Mensch diesen Christus sucht. Er muss den Meister suchen. Er muss danach streben, den zu finden, der ihm helfen kann. Man muss den Ort suchen, wo Übermenschen leben. Dorthin gehen, um zu lernen, wo es Menschen eines höheren Niveaus gibt. Wenn ein Mensch so denkt, dann kann Gott ihm helfen. Der Mensch findet den Meister, der ihm weiterhilft, zu entwickeln. Aber wenn er nichts sucht, dann kann er, selbst wenn Christus neben ihm steht, nichts von ihm schöpfen, weil er mit etwas anderem beschäftigt ist, mit seinen eigenen Interessen. Ihn interessiert nicht, was Christus ihm sagt. Warum sollte er das brauchen? Er wühlt in seinem Sumpf und hört nicht zu, was der göttliche Gesandte ihm zu tun befiehlt.
Danke,
flüsterte die Schülerin lautlos. Doch der große Weise hörte, wie laut ihre Dankbarkeit tatsächlich war für die beruhigenden Gedanken und die bedingungslose Liebe, aus der jede seiner Phrasen gewebt war. Den abschließenden Frage dieser mondbeleuchteten Nacht stellte Ruslan. In seiner Frage wurde die Hauptbotschaft zusammengefasst, die der Meister seinen Schülern heute in erstaunlichem Wissen vermittelt hatte.
Meister, im Menschen existieren Chakren. Verstehe ich richtig, dass dies Empfänger sind, die Energie der Planeten aufnehmen? Bedeutet dies, dass sich auf jedem Chakra eine eigene Planetenenergie manifestiert und dass wir gleichzeitig Nahrung für unsere Planeten sind? Kann man sagen, wenn wir mechanisch sind, dann sind wir diese Nahrung für die Planeten. Aber wenn wir uns entwickeln und an uns selbst arbeiten, alle Chakren bearbeiten, dann empfangen wir diese Energie von den Planeten und sie wird durch die Chakren absorbiert und transformiert.
Dann beherrschen wir diese Energie,
korrigierte der weise Ruslan.
Wir können sie nicht beherrschen. Aber dann drehen diese Energien uns durch den Fleischwolf. Wir beherrschen sie nicht selbst, aber sie können uns beherrschen. Wenn wir jedoch bewusst werden, dann sehen wir diese Energie, bestimmen ihre Quelle. Zum Beispiel, spüren wir, dass die Hormone im Blut spielen, dann stellen wir fest, dass die sexuelle Energie beginnt, uns zu steuern. Man sollte überlegen, wohin diese sexuelle Energie uns führt. Und der erste Wunsch, der entstehen könnte, ist zu orgasmieren. Dann geht diese Energie ins All. Das zweite, was daraus entstehen könnte, sind Kinder. Hier muss man die Risiken abwägen und verstehen, dass Kinder eine Last sein können und ein kompliziertes Hindernis in vielen Angelegenheiten darstellen. Wenn man darauf nicht vorbereitet ist und es nicht nötig hat, dann lassen wir diese Option aus. Und wenn die sexuelle Energie keinen Ausweg findet, manifestiert sie sich in Form von negativen Reaktionen und Emotionen. Dann muss man verstehen, dass dies subtile Energie ist, Wasserstoff 12, H12. Wir erinnern uns, dass erhabene Emotionen auch H12 sind und da ist der Ausweg. Man kann diese Energie auf erhabene Emotionen lenken, in Trance gehen, diese Kraft in erhabene Emotionen umwandeln. Wenn wir diese Energie so nutzen, dann können wir uns im Zustand der göttlichen Gnade befinden. Das ist die vernünftigste Option. Diese Energie steuert alle Menschen auf ihre Weise. Das heißt, damit sie sich fortpflanzen, ungewollte Kinder bekommen und dann unter dieser Entscheidung bis zum Tod leiden. Aber es stellt sich heraus, es gibt einen anderen Ausweg. Mit Verstand herangehen, den Verstand anwenden, anders können wir die Energie verwenden. Aber dafür muss man Selbstkontrolle anwenden, sich selbst kontrollieren, sich selbst führen, damit nicht diese Energie uns dreht, sondern wir beginnen, sie zu beherrschen. Und so mit allen Arten von Energie. Energie kann uns in ihren eigenen Strudel ziehen, beeinflusst durch die Naturgesetze. Entweder wir nehmen alles selbst in die Hand und lenken diese Energie dorthin, wo wir sie brauchen. Daher gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wie ein Boot einfach mit dem Fluss treiben und wohin die Energie uns trägt, dort landen. Oder selbst beginnen, uns zu steuern und in die Richtung zu schwimmen, die wir benötigen.
Super!
Nahm Ruslan die Worte des Meisters begeistert auf. Sie klangen siegreich und motivierten zur umgehenden Praktik der erhaltenen Lehren.
Danke dir, Hüter, für solche Erklärungen.
Beim Verlassen des Pavillons, dem Weisen folgend, hob jeder der Schüler wie auf Kommando den Kopf. Die bodenlose blaue Glätte bedeckte den Himmel, funkelnd mit Millionen kleiner heller Punkte. Der große, wie eine reife Apfel aussehende Mond erleuchtete den Schülern den Weg zum Tempel. Viele neue Gedanken erleuchteten ihren Verstand, aber nur einer, wie die Milchstraße, stach jetzt und später während der farbenfrohen nächtlichen Träume hervor. Wir sind etwas Größeres. Wir sind nicht weit vom Kosmos entfernt. Wir sind ein untrennbarer Teil davon. Hauptthesen 1. Die Energie, die Menschen, Geister und außerirdische Wesen ausstrahlen, dient als Nahrung für die Planeten und ist die Quelle ihres Bestehens. Je negativer die Energie, desto köstlicher das Gericht beim Brunch auf Saturn. 2. Die Sonne und andere Sterne ernähren sich von der Energie der Planeten und den positiven Emotionen der Menschen. Wenn wir erhabene Emotionen erleben, ernähren wir die Galaxie selbst. Hauptsächlich ernährt sich die Galaxie von der Energie der Sterne. 3. Die Planeten haben Seelen und ihren eigenen Weg der spirituellen Entwicklung. Das Ziel der Planeten ist es, zu einer Sonne zu werden, woraufhin die erhabene Energie der Planetenseele von einem schwarzen Loch der Galaxie absorbiert wird. 4. Wenn ein Mensch auf seinem Lebensweg keinen Meister trifft, wird er keine Erleuchtung erreichen und bleibt nur eine Energiequelle zur Unterstützung der himmlischen Körper. 5. Seelen auf höherem Niveau, die in Menschen verkörpert sind, nutzen all die Energie und das Wissen, das für andere Menschen bestimmt war, die es wegen ihrer unentwickelten Geistes nicht nutzen konnten. So werden sie zu Übermenschen. 6. Je mehr erleuchtete Menschen in deiner Umgebung sind, desto erleuchteter werden wir selbst. 7. Trägheit. Während des Wachseins ist eine schlechte Angewohnheit, die von einer unvernünftigen Gesellschaft geprägt wurde. In seinem Aggregatzustand ist der Mensch während des Wachens aktiv und seine Trägheit hat die Natur der Ruheinertie. 8. Im normalen Körper befinden sich die drei Energien, Tamas, Rajas und Sattva, im Gleichgewicht. Jede Abweichung in Richtung einer der Gunas bedeutet eine Abweichung von der Norm, die sich schädlich auf den psychisch-emotionalen Zustand des Menschen auswirkt. 9. Für das Anrufen der Planeten in Mantras und Gebeten ist es notwendig, sich ein Bild des Planeten vorzustellen, eine Vorstellung von ihm zu haben. Ein solches Bild kann man sehen und sich merken, indem man die Mythologie und das große Wissen studiert, das der Meister gibt. 10. Die Energie des Orgasmus dient ebenfalls als Nahrung für die Planeten. Für eine bewusstere Erleuchtung ist es notwendig zu lernen, diese Energie in einen erhabenen Zustand zu transformieren. 11. Wir müssen lernen, unsere Energie zu steuern. Andernfalls werden die Energien uns steuern.
Willst du mehr wissen? Schau dir das animierte Meisterwerk an, das die Geheimnisse der Menschheit enthüllt. Entdecke mehr heiliges Wissen in Büchern. In unseren Seminaren kannst du die Hauptfiguren der Bücher treffen. Finde deine magischen Gegenstände. Nimm an einem individuellen Ritual teil. Ein offener, freier Kanal mit täglichen spirituellen Praktiken für dich. All dies findest du auf unserer Website www.emison1.org. Teile dieses Buch und verbreite das große Wissen, dann wird sich das Leben der Menschen zum Besseren wenden und du wirst gutes Karma ansammeln und all deinen Liebsten helfen können.